Willkommen zu Netzpolitik TV. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Jeanette Hofmann vom Wissenschaftszentrum für Soziale...
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Der Name hat sich im Laufe der Jahrzehnte mehrfach geändert, aber diese Fassung ist jetzt schon ziemlich lange stabil.
Okay, einigen wir uns auf WZB.
Ja.
Du bist Internetforscherin hier.
Ja.
Was macht eine Internetforscherin?
Was macht die Internetforscherin? Sie hängt die meiste Zeit am Netz.
Ja, das ist ja ganz modern.
Ja, das tue ich eigentlich auch schon ganz lange. Also ich würde sagen, seitdem das WZB Zugang zum Internet hat, das ist seit 1992, seitdem verbringe ich meine Arbeitszeit überwiegend im Internet.
Und was unterscheidet jetzt diesen Beruf von meinem Beruf, wo ich auch die ganze Zeit im Internet sitze?
Ja, du würdest dich nicht als Forscher bezeichnen, oder?
Meistens nicht.
Ja, das unterscheidet uns. Also ich glaube, dass die Übergänge ohnehin fließend sind und in diesem Metier allemal, weil was Internetforschung von vielen anderen Bereichen unterscheidet, ist, dass die Forscher die starke Tendenz haben, selber Akteure zu werden. Üblicherweise versuchen die Sozialwissenschaftler sich ja immer aus dem Feld rauszuhalten und eine methodische Distanz aufzubauen, um selber nicht zu sehr ein Bias zu entwickeln, in dem Sinne, dass man eigene Positionen bezieht. Und in der Internetforschung, vielleicht auch weil das Feld noch so jung ist, ist das vollkommen anders. Fast alle, die da forschen und lange tätig sind, sind selber Akteure, beteiligen sich entweder an NGOs oder organisieren welche, werden zu Sprechern und sind so, also auch Advokaten. Und deshalb ist die Internetforschung weniger leicht abzugrenzen, in dem Fall ist unsere Tätigkeit weniger leicht abzugrenzen, als das in anderen Gebieten der Fall wäre. Aber ich streng mich inzwischen an. Ich möchte gerne akademischer werden in meiner Arbeit, zum Beispiel, indem ich jetzt verstärkt auch Vergleiche mache. Ich arbeite gerade mit einem Kollegen zusammen, der zu einem ganz anderen Gebiet arbeitet, wo der einzige gemeinsame Zusammenhang der ist, dass es auch um transnationale Regulierungsformen geht. Transnational heißt zum einen eben länderübergreifend und zum anderen, dass es nicht nur Regierungen sind, die sich da treffen, sondern die Privatwirtschaft und die Zivilgesellschaft auch eine Rolle spielt. Und wir vergleichen, wie die sich entwickeln, diese Prozesse, welche Regeln da aufgestellt werden. Wir fragen uns, ob das legitim ist, ob das angenommen wird, welche Folgen das, sagen wir, fürs Gemeinwohl hat, etc. etc. Also insofern versuche ich, mich aus diesem Sumpf Internet wenigstens ein bisschen rauszuziehen und auch mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die in anderen Feldern tätig sind, weil man dann mehr sieht.
Jetzt ist einer deiner Schwerpunkte die sogenannte Internet Governance, was ja genau da reinpasst, transnationale Entscheidungsgremien und so weiter. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was Internet Governance ist oder darstellt oder wo es herkommt.
Das ist, früher schien das ganz trivial und inzwischen ist das interessant, weil seit dem Weltgipfel zur Informationsgesellschaft ist der Begriff in Bewegung geraten. Vorher wurde der, ich würde mal sagen, so eher selbstverständlich gleichgesetzt mit der Verwaltung des Domainnamensystems und den numerischen Internetadressen. Das, was ICANN, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, im Auftrag der US-Regierung macht, das schien sozusagen das Herz von Internet Governance zu sein. Und im Rahmen des UN-Weltgipfels ist das in Frage gestellt worden und seitdem ist der Begriff, würde ich sagen, wieder offen für Neuinterpretationen. Gehört zum Beispiel der gesamte Bereich Capacity Building, wo es darum geht, mit welchen Kompetenzen sich Nutzer eigentlich im Internet bewegen und dem begegnen, gehört das mit dazu oder gehört es nicht dazu? Gehört die ganze Frage der Zugangsbedingungen, gerade für Entwicklungsländer, aber auch innerhalb reicher Länder wie Deutschland, wer nutzt es wie und wer kann es unter welchen Umständen nutzen, gehört das mit dazu oder gehört es nicht dazu? Gehört die Frage von Urheberrechten und Rechteverwaltungssystemen dazu oder nicht? Keiner weiß das so richtig, aber meine Prognose wäre, dass langfristig Internet Governance umfassender wird und dass dann alle Bereiche, die die Nutzung und Weiterentwicklung des Internet betreffen, unter diesen Begriff fallen. Aber was ich traditionell mache, ist im Grunde Infrastrukturregulierung, nämlich Namen und Nummern. Ich habe mit den anderen Gebieten nicht so viel zu tun.
Also wie als erstes ein, da müssen wir Netzpolitik in Internet Governance
benennen. Ja, das ist ungefähr, das wird es das sein. Ja.
Ja. Kommen wir nochmal dann zurück zu ja, dem Ursprünglichen von Internet Governance. Du warst mal beinahe im Board von ICANN gelandet und verfolgst das ja alle schon relativ lange. Was ist erstmal ICANN und wie wird ICANN überhaupt als transnationale Organisation kontrolliert? Wie arbeitet ICANN?
Also ICANN ist gegründet worden 1998 in, wenn man es freundlich formuliert, in Zusammenarbeit mit der US-Regierung. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Internet sehr informell in seiner Organisationsstruktur. Die Ingenieure, die es entwickelt hatten, waren gleichzeitig auch zuständig für die Verwaltung des Domainnamensystems und der Internetadressen. All das hatte keinen formalen Rahmen. Das bedeutet, dass die Ingenieure, die es verwaltet haben, auch die Regeln aufgestellt haben, nach denen diese Ressourcen genutzt werden konnten. Und dazu muss man wissen, dass bis zu den frühen 90er Jahren das Internet eigentlich nur nutzbar war für die akademische Forschung. Nur Forschungseinrichtungen hatten freien Zugang zum Netz, weil es aus überwiegend amerikanischen Steuermitteln finanziert wurde. Und deshalb waren auch die Regeln, nach denen das Internet funktionierte, nach denen es genutzt wurde, die sogenannte Netiquette, sehr stark akademisch geprägt. Das waren eben nicht Leute, die Geld machen, koste es, was es wolle, sondern das sind Leute, die eher aufs Teilen ausgerichtet sind. Und es war auch eine ganz kleine Gemeinde. Da gab es weniger so Dinge wie Identitätsdiebstahl oder Viren. Das mag am Rande vorgekommen sein, aber war völlig unterentwickelt. Jedenfalls hat es nie so eine Rolle gespielt, dass man hätte sein eigenes Netz schützen müssen vor Angreifern oder irgendwelchen anderen destruktiven Attacken. Das gab es zu der Zeit gar nicht. Das heißt, die Regeln stellten alle auf den insgesamt gutwilligen Menschen ab und unterstellten, dass auch die meisten gutwillig sind und dankbar sind, wenn sie die Ressourcen der anderen mitnutzen können. Auch große Rechner waren frei zugänglich. Man konnte E-Mails verschicken über andere Leute's Rechner. Ist heute gar nicht mehr vorstellbar, sowas. Und diese Regeln haben so lange funktioniert, wie sich eben die Nutzer auf die akademische, weltweit akademische Gemeinde beschränkte. Als das Netz dann in den frühen 90er Jahren geöffnet wurde, hat sich das sehr schnell geändert und irgendwann glich die Bewohnerschaft im Internet derjenigen der Welt da draußen. Und dann hat es neue Regeln gebraucht. Und am ersten bemerkbar hat sich das gemacht beim Domainnamensystem. Domainnamen sind plötzlich zu einem Spekulationsgut geworden. Leute haben nicht mehr nur eine Domain reserviert für die Uni Karlsruhe oder die Gesamthochschule Essen, sondern sie haben Namen reserviert, die gut klangen und die möglicherweise sogar schon mit einem Markennamen verbunden waren, um mit diesen Namen Geld zu machen. Und in dem Moment wurde klar, wir brauchen jetzt andere Regeln. Wir brauchen, wie bei Märkten, insgesamt einen regulativen Rahmen, der das Verhalten von Unternehmen ermöglicht, aber auch begrenzt. Und in dem Zusammenhang ist es dann nach einigem Hin und Her, das hat sich schon 3 bis 4 Jahre hingezogen, ist dann ICANN gegründet worden. Und was daran bemerkenswert war, ist, dass Kommunikationsinfrastrukturen vorher auf der internationalen Ebene immer von, also eher von UN-Organisationen oder ähnlichen intergouvernementalen Prozessen verwaltet wurden. Und in dem Fall ist die US-Regierung einen anderen Weg gegangen. Sie wollte das, was sie als ihr eigenes Netz ansah, nicht in die Hände der UN legen und hat deshalb auf einer privaten Lösung bestanden, die in Amerika angesiedelt sein soll. Und das war dann ICANN.
Die Organisation, von der man auch sagt, dass sie aus dem US-Wirtschaftsministerium kontrolliert wird.
Ja, das ist auch so. Die Idee bei der Gründung war, dass ICANN nach 2 Jahren vollständig privatisiert werden würde. Die Vorstellung war, man formuliert einen Aufgabenkatalog und wenn ICANN den abgearbeitet hat, dann wird das sogenannte Memorandum of Understanding, das das US-Wirtschaftsministerium mit der ICANN verbindet, das wird dann zu den Akten gelegt und dann kann ICANN fortan das Internet verwalten, und zwar auf der Grundlage eines Konsensprozesses, bei dem alle, die sich betroffen fühlen, mitwirken können. Das war, wie wir heute wissen, eine ganz naive Vorstellung, weil schon damals klar war, als ICANN gegründet wurde, dass es geradezu antagonistische Interessenkonflikte gibt, die in dieser Organisation sich auch widerspiegeln, weshalb ICANN nie all diese Aufgaben abarbeiten konnte, bis heute übrigens nicht abgearbeitet hat, die ihr die US-Regierung damals aufgetragen hat. Eine der wesentlichen Aufgaben, die zum Beispiel ICANN bewältigen sollte, war im Grunde nur einen schlichten Mechanismus zu schaffen, der es ermöglichen würde, dass man immer neue Top-Level-Domains einrichtet. Das ist bis heute nicht gelungen. Wir sind jetzt, also jetzt ist ICANN kurz davor, sowas zu verabschieden, aber das hat dann fast 10 Jahre gedauert. Und warum? Weil es auf der einen Seite Interessen gibt, die gerne wollen, dass das Internet wächst und wächst und wächst, das Domainnamensystem, und dann gibt es andere Interessen, die sind im Grunde gegen jede neue Top-Level-Domain. Zu den Interessen gehören zum Beispiel die, die heute ganz viel an Top-Level-Domains verdienen, wie der Betreiber von .com.
VeriSign.
VeriSign kann kein Interesse daran haben, dass viele neue attraktive Top-Level-Domains entstehen, weil das ihr Geschäftsmodell bedroht. Und deshalb haben die sich so lange wie möglich quergestellt. Und das ist einer der, würde ich mal sagen, Geburtsfehler bei ICANN, dass die sogenannten Vested Interests, die bestehen, eine ganz große Machtposition in der Organisation haben. Das heißt, die Organisation hat Schwierigkeiten, Konsenspolitiken wirklich zu verabschieden, weil die Interessen, die sich vielleicht erst formieren würden im Laufe der Jahre, sind nicht vertreten heute. Ja. Und die Interessen, die an dem Zustand von gestern wirklich verdienen oder an dem Zustand von heute, die sind übervertreten. Und das führt dazu, dass dieses ganze Modell nie richtig legitim werden kann, weil bestimmte Interessen immer marginalisiert sind und andere dagegen übergewichtet. Und an diesem Problem krankt die Organisation schon immer. Und ich würde sagen, es besteht kein Grund, da nur hämisch zu sein und auf ICANN zu gucken, weil es betrifft alle möglichen Selbstorganisationsprozesse. Selbstregulierung ist gerade en vogue. Jeder will gerne, dass die Staaten sich zurückziehen, die Regierungen aus diesen und jenen Bereichen. Aber was dann da an der Stelle nachwächst, ist nicht unbedingt legitimer oder dient dem Gesamtinteresse mehr als das, was wir vorher hatten. Das ist auch für mich, die ich mit zu denen gehörte, die da am Anfang ganz euphorisch waren, das Internet soll, da sollten die Regierungen die Finger davon lassen, so was wir so um 2000 rum alle sagten. Ich bin da inzwischen ganz ernüchtert, nachdem ich mir das ein paar Jahre angeguckt habe und einsehen musste, dass das jetzt nicht die individuellen Arschlöcher sind, die ICANN gekapert haben, sondern dass es da wirklich Strukturprobleme gibt, die uns in allen möglichen anderen Bereichen genau so oder in ganz ähnlicher Form wieder begegnen würden.
Was sind denn da Lösungsansätze, um das ICANN-Problem lösen zu können? Also der ganze Weltgipfel zur Informationsgesellschaftsprozess drehte sich ja größtenteils um die Frage, dockt man jetzt die Aufgabe an die ITU an, eine UN-Organisation, oder lässt man es bei der ICANN und reformiert die? Und was ist dabei jetzt sich am Entwickeln an Lösungsansätzen?
Also einer der großen Konfliktpunkte, die durch den Weltgipfel so richtig hochgespült wurden, ist ja die Sonderrolle der US-Regierung, dass eben ICANN unter der Aufsicht einer Regierung steht und nicht aller Regierungen. Vor allen Dingen die Entwicklungsländer, aber am Schluss, man höre und staune, sogar die EU hat zeitweilig beim Weltgipfel gesagt, dass sie das so nicht weiter unterstützen wollen. Inzwischen haben sie sich da schon wieder deutlich zurückgezogen, aber eine Weile haben sie das so klipp und klar erklärt, sodass jedem, der dabei war, deutlich war, eine tragfähige Lösung, die auch auf Dauer Bestand hat, wird entweder diese Aufsichtsfunktion, wenn man daran festhalten will, von einer Regierung auf viele Regierungsschultern verteilen müssen, oder es muss eine Lösung gefunden werden, wo sich die US-Regierung ganz zurückzieht und so ein Selbstverwaltungsmodell stattdessen eingezogen wird. Und ich glaube, an diesen beiden Optionen hat sich seither nicht grundlegend was geändert. Es gibt die einen, zu denen gehört Milton Müller, die schlagen vor, was sie eine Framework Convention nennen. Ähnliche Mechanismen gibt es auch für sowas wie das Meer oder die Wüste, also UN-Konventionen, die Regeln aufstellen, die möglichst für alle Länder verbindlich sein sollen, so ein paar Grundregeln formulieren, die die Nutzung einer Ressource betreffen, die als der ganzen Menschheit gehörig empfunden wird. Und so könnte man das Internet auch fassen. Man könnte sagen, Domainnamensystem und IP-Adressen, das ist eine Ressource, die nicht kommerziell ist und die der ganzen Menschheit nutzt, und deshalb brauchen wir Regeln, die sicherstellt, dass dieser Gemeinwohlcharakter auch gewahrt bleibt. Und dafür müsste man dann einen sehr langwierigen UN-Prozess anstoßen, weil in der Regel dauert das 10, 15 Jahre, bis sich alle Länder auf eine solche Konvention geeinigt hat. Und dann ist neben der Länge ein zweites Problem, dass in der Regel nicht alle Länder diese Konvention auch tatsächlich daheim ratifizieren.
Kyoto, das beste Beispiel.
Ja, Kyoto ist so ein Beispiel, wobei das jede Menge interessante positive Nebeneffekte hatte. Also die US-Regierung kommt da schon unter Begründungszwang. Aber das ist auf jeden Fall ein Problem, dass diese Konventionen haben. Man weiß nie genau, welche Reichweite die dann wirklich entfalten. Und dann drittens weiß man natürlich nicht, was da drin steht. Also ob das überhaupt irgendeine praktische regulative Wirkung auch entfaltet. Und die anderen, dazu gehören vor allen Dingen amerikanische NGOs, lehnen ab, dass die Regierungen überhaupt irgendwas zu sagen haben mit Bezug auf das Internet. Und die wünschen eine Lösung, wo die US-Regierung sich vollständig zurückzieht. Und die sagen dann aber schon, wir müssen stattdessen andere Formen der Rechenschaftspflichtigkeit einführen. Im Moment ist es ja so, dass ICANN der US-Regierung untersteht und regelmäßig auch berichten muss. Und vor allem dann, wenn sich der Vertrag wieder dem Ende nähert, wird ICANN auch ganz nervös und unternimmt ganz viel, um der US-Regierung zu zeigen, dass man völlig in ihrem Sinne handelt. Und da ging es eben dann darum, ein sogenanntes funktionales Äquivalent zu finden. Die Autorität der US-Regierung müsste ersetzt werden durch horizontale Instanzen, an die man sich zumindest, das wäre die Minimallösung, wenden kann, wenn ICANN seinen selbstgesetzten oder von anderen aufoktroyierten Pflichten nicht gerecht wird. Oder wenn Leute den Eindruck haben, dass das der Fall ist. Man könnte sich dann so ein Gemisch vorstellen aus Petitionsmechanismen, wo ein Tribunal eingerichtet wird, das unabhängig von ICANN ist und dann über ICANN richtet. Das müsste dann auch eine gewisse Handlungsautorität haben, also ICANN dazu verdonnern können, irgendwas zu tun. Oder man könnte es den Gerichten überlassen oder irgendwelche dritten Verfahren entwickeln. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das funktionieren würde, weil ICANN selber ja inzwischen, was Accountability, eben Rechenschaftspflichtigkeit anbelangt, extrem aktiv ist. Die entwickeln da einen wirklichen Hyperaktivismus, würde ich sagen. Jedes Jahr kommen neue Mechanismen hinzu. Es gibt einen Ombudsmann, es gibt ein Review Panel, dazu würde ich auch gleich gern noch was sagen. Und dann gibt es noch irgendein Independent Review Verfahren. Also ICANN versucht selber zu zeigen, wie unglaublich transparent und rechenschaftspflichtig sie sich gegenüber der Internet-Community machen.
ELAC gibt es auch noch.
ELAC gibt es auch noch, genau. Aber was bewirkt das im Einzelnen? Ich bin nicht so sicher, ob das nicht doch zu einem hohen Anteil auf Schaumschlägerei hinausläuft. Dieses Review-Panel, dazu würde ich kurz gerne was sagen, weil ich habe mir das letzte Woche in einem anderen Zusammenhang angeguckt und war wirklich erstaunt. Das Review-Panel besteht aus einer Reihe von Direktoriumsmitgliedern.
Wie wird man Direktoriumsmitglied?
Bei ICANN. Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Verfahren. Zum Beispiel haben sie ein Nominierungskomitee. Man kann fast einmal im Jahr kann man sagen, ich würde gerne ICANN-Direktor werden. Man füllt den Bewerbungsbogen aus, schickt ihn an das Nominierungskomitee und wenn man Glück hat, wird man dann Direktor. Oder dass der zweite Weg ins Direktorium führt über die Supporting Organizations, sogenannte Fachorganisationen, die ICANN hat. Die schicken dann ihre eigenen Experten oder diejenigen, die ihre Interessen vertreten, ins Direktorium. Also man kann sagen, es ist so halb-halb ungefähr. Die Hälfte wird von Fachorganisationen ausgewählt, die andere Hälfte kommt über das Nominierungskomitee. Das Nominierungskomitee hat die Wahlen, die du vorhin angesprochen hast, abgelöst, weil die hat es ja nur einmal gegeben und dann hat ICANN gesagt, nie wieder.
Okay, aber wir waren bei dem Review.
Das Review, genau. Das Review Panels besteht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus 3 Direktoren. Und wenn man jetzt findet, dass ICANN das Direktorium oder auch die ICANN-Mitarbeiter Regeln verletzt haben oder die eigenen Interessen verletzt haben, kann man sich an dieses Review-Panel richten. Was ich mir da letzte Woche anguckte, war, was man alles machen muss, wer man sein muss, was man alles tun muss, um überhaupt dieses Review-Panel adressieren zu dürfen, um die ansprechen zu dürfen. Die Regeln sind immens lang. Dann gibt es noch einen zweiten Regelkorpus, der beschreibt, was dieses Review-Panel dann im Einzelnen zu tun hat, was sie sagen müssen, dürfen, was veröffentlicht werden muss. Und für den Fall, dass das Review-Panel dem Kläger Recht gibt, geht das Ganze dann ans Direktorium. Die Regeln, die es noch gibt, was das Direktorium dann damit zu tun hat, beschränken sich auf ungefähr 2 bis 3 Sätze. Da steht: Das Direktorium ist nicht verpflichtet, der Empfehlung des Review-Panels zu folgen. Das Direktorium hat seine Entscheidung öffentlich mitzuteilen. Was soll man damit machen, ja? Man füllt diese langen Regeln aus, um an dieses Review-Panel herantreten zu können. Und dann wird es immer intransparenter. Und am Ende steht dann nur noch, das Board hat seine Entscheidung zu veröffentlichen. Nicht mal mehr eine Begründung dafür. Und diese Art von, ich sag mal, böhmischen Dörfern, die da aufgebaut werden, um das Thema Rechenschaftspflichtigkeit, die machen mich schon sehr skeptisch, ob man ICANN da vertrauen kann, ob die jemals ohne eine starke Aufsichtsautorität wirklich so viel Macht über das Internet bekommen sollen. Da bin ich wirklich skeptisch.
Was ist so dein Lösungsansatz? Oder wo tendierst du am meisten?
Das habe ich seit Jahren nicht richtig entscheiden können. Mir gefällt nicht, dass eine Regierung die Aufsicht über ICANN hat. Ich gebe den Skeptikern recht, die sagen, wenn die UN da mehr in die Verantwortung gehen würde, müssten wir mit allerlei Nebeninteressen und Eigeninteressen von Regierungen rechnen, die uns nicht gefallen können. Wollen wir, dass China einen Einfluss auf die Schaffung neuer Top-Level-Domains hat? Ich glaube nicht. Eigentlich wollen wir, dass solche Prozesse ganz außerhalb Regierungszensur stattfinden können. Also insofern wäre meine Lösung vielleicht eine Aufspaltung, dass man für bestimmte Aufgaben, die wirklich in Selbstverwaltung löst, aber schon Regierungen da eine Rolle gibt, wo es darum geht, wenn man über bestimmte Verfahrensverletzungen klagen will. Also, dass man, selbst wenn es zu einer Framework Convention nicht kommt, aber trotzdem immer noch eine Art vielleicht Multi-Stakeholder-Gremium hat, wo Regierungen dann mit drin sitzen, sodass man weiß, ICANN muss Angst vor denen haben, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Aber ich klinge da nicht zufällig so diffus, ich bin mir da auch nicht sicher, worauf das hinausläuft. Was auch damit zu tun hat, dass ICANN nicht wirklich Vorbilder hat. Es gibt keine organisationalen Zusammenhänge, wo man sagen könnte, an deren Erfahrungen könnte man sich einfach orientieren und das dann einfach nachbauen.
Gibt es noch was zu ICANN, was wir vergessen haben? Also das Thema ist ja sehr lang. Und
was man vielleicht sagen könnte, ist, dass der Weltgipfel schon einen gewissen Einfluss auf ICANN ausgeübt hat. Das ist mir aufgefallen, als ich diesen Bericht geschrieben habe, da, weißt du, in Information Society Watch. Ich habe mir das mal angeguckt, sowohl sprachlich wirkt sich der Weltgipfel auf ICANN aus, die ganze Rhetorik ist globaler geworden. ICANN nimmt überhaupt internationale Prozesse und Organisationen viel stärker zur Kenntnis. Die sind bei dem Internet Governance Forum sehr stark vertreten und wirken da wirklich mit. Also sie haben nicht mehr das, was amerikanische Organisationen so oft haben. Wir genügen uns selber und wenn irgendwer bei uns mitmachen will, könnte er ja zu uns kommen. Die sehen, die müssen sich stärker engagieren und sie investieren auch mehr in die Entwicklungsarbeit, also bemühen sich darum, mehr Kooperationspartner und Partizipation aus Entwicklungsländern zu bekommen, als das vorher der Fall war. Also sie sehen einfach, dass sie auch dahin stärker sich orientieren müssen, um die Kritik, die an ICANN aus, aufgrund seiner amerikanischen Natur geübt wurde, die ein bisschen abzumildern. Also insofern hat der Weltgipfel, auch wenn er von vielen als so eine Luftblase kritisiert worden ist, hat er schon auch Auswirkungen, die jetzt vielleicht eher so im Stillen stattfinden.
Ja, eine der weiteren Auswirkungen ist das Internet Governance Forum, was quasi nach dem Gipfelprozess jetzt angedockt wurde, einmal im Jahr stattfindet, das nächste, glaube ich, im Oktober in Brasilien,
November.
Was ist die Aufgabe des Internet Governance Forum und wer trifft sich da mit wem?
Ja, das ist eine interessante Frage. Was ist eigentlich die Aufgabe des Internet Governance Forum? Ich glaube nicht, dass darüber Einigkeit besteht zurzeit. Im Mai gab es die letzte öffentliche Konsultation zum Thema Internet Governance Forum und da ging es ganz stark um die Frage des Mandats. In der Tunis Agenda gibt es einen Paragraphen, das ist Nummer 72. Ich weiß, kann mir sonst Zahlen überhaupt nicht merken, aber das ist so ein bisschen, ja, als ob wir irgendwie alle zu so Deklarationsexperten geworden wären, weil wir uns immer wechselseitig die Paragraphennummern und die Unterbuchstaben um die Ohren hauen, um unseren Punkt machen zu können. Also der Paragraph 72 beschreibt das Mandat und viele dieser Formulierungen sind wie immer bei solchen Deklarationstexten vollkommen vage. Und dann gibt es einen, ich glaube, das ist der letzte, könnte so ungefähr K sein, vielleicht 72K oder so. Da steht, dass zu bestimmten Aufgaben, wenn es denn allen angenehm erscheint oder passend einem vorkommt, könnte das Internet Governance Forum auch Empfehlungen formulieren. Und das ist ein unglaublicher Stein des Anstoßes. Was bedeutet das genau? Dazu muss man wissen, dass das Forum mit Absicht so geschaffen worden ist, dass es keine Autorität hat. Es trifft keine bindenden Entscheidungen und hat im strengen Sinne als Organisation nichts zu sagen. Das war die Voraussetzung dafür, dass man sich überhaupt darauf einigen konnte, es zu schaffen. Und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass Leute überhaupt dahin kommen. Nicht Leute generell, aber die, auf die es ankommt. Amerikanische Regierung, große Unternehmen, weil die alle im Internet eine gewisse Macht ausüben, will man die natürlich auch da haben. Und wenn das Forum ein Ort gewesen wäre, das politisch mächtig ist, dann hätten sie diese Macht dadurch blockiert, indem sie einfach nicht gekommen wären. Also, der erste große Integrationsschritt war, es so schwach wie möglich zu gestalten, es als eine offene Plattform auszulegen, die erstmal dazu dient, dass, wie das Sekretariat es vor kurzem wieder so schön sagte, damit sich Leute begegnen, die sich sonst nie begegnen oder sonst nie miteinander reden würden. Also es ist ein Ort, wo sich die Welt trifft, um über die Probleme des Internets zu sprechen und mögliche Lösungen zu diskutieren. Das ist im Grunde die Aufgabe. Und vielleicht sollte man noch vorweg schicken, dass ja ursprünglich das Internet Governance Forum auf eine Idee der Zivilgesellschaft zurückgeht. Es sind zivilgesellschaftliche Gruppen gewesen, die sagten, es gibt bislang keinen Ort, wo man vernünftig international über das Internet sprechen kann. Der Weltgipfel war der erste große globale Zusammenhang, der eine gewisse Öffentlichkeit geschaffen hat, wo verschiedene Aspekte, eben wie Digital Divide, Internet Governance, Ausbildungsfragen, Zensur etc., wo die überhaupt mal in einem Zusammenhang gesehen wurden. Das hat es vorher nie gegeben. Und dieses Forum ist insofern ein wirklicher Nachfolgeprozess im wörtlichen Sinne. Es ist für 5 Jahre geschaffen worden. Es ist also, wie ICANN auch, ein gewisses Experiment. Und nach 5 Jahren wird das Mandat entweder verlängert oder man schließt den Laden zu und sagt, schön war's. Und jetzt trifft es sich eben zum zweiten Mal in Rio dieses Jahr. Und das erste Mal hat es letztes Jahr in Athen getagt. Da sind immerhin 1300 Leute gekommen und haben 3 oder 4 Tage lang zu verschiedenen Themen diskutiert. Beim ersten Treffen des Forums fand ich ganz bedeutsam, all diese Versuche, Themen zu tabuisieren. Wie beim Weltgipfel auch, geht es insgesamt um Öffentlichkeit und Transparenz und man darf über alles reden, aber gleichzeitig so untergründig gibt es ganz viele Versuche, bestimmte Themen wirklich zu tabuisieren, wo einen die Leute dann ganz böse angucken, wenn man überhaupt das Wort kritische Internetressourcen oder ICANN verwendet. In Athen sind deshalb alle Themen, die zur Gründung des Forums geführt haben, eben die Frage Aufsicht über das Internet, Zukunft von ICANN, sind weitgehend ausgeschlossen gewesen. Es gab ein oder zwei Workshops, wo über diese Fragen, die wirklich das Zentrum zum Schluss des Weltgipfels darstellten, wo die angesprochen worden sind. Aber zu den Hauptthemen ist es nicht vorgedrungen. Und deshalb, das fand ich ganz interessant, bei der öffentlichen Konsultation in Genf zum zweiten Forumstreffen im Herbst diesen Jahres sind ganz viele Leute aufgestanden und haben gesagt, so geht's ja wohl nicht, und haben eben den besagten Paragraphen 72 zitiert und gesagt, hier steht drin, dass wir auch über kritische Internetressourcen reden und das wollen wir jetzt tun. Und so hat das Forum für dieses Jahr ein fünftes. Es gab vier allgemeine Themen im letzten Jahr und dieses Jahr sind die Critical Internet Resources als Thema Nummer 5 hinzugekommen. Wir werden sehen, wie sich das dann im Einzelnen darstellt.
Ich gehe mal davon aus, dass das Thema Intellectual Property wie im ganzen Weltgipfelprozess auch wiederum negiert wurde, beziehungsweise
ja, an die WIPO. Es ist ein weiteres Thema, das ganz schwierig zu verhandeln ist. Aber ich bin im Moment ganz optimistisch. Das war schon ein Punktsieg, dass das Thema Internet Governance da dieses Jahr auf die Tagesordnung kommt. Und ich nehme an, dass wenn sich die Dinge bei der WIPO so weiterentwickeln wie im letzten Jahr, nämlich dass Interessen von Entwicklungsländern und Nutzern doch stärker Rechnung getragen wird und auch Überlegungen zur Neufassung des Mandats da wirklich Formen annehmen, sehe ich nicht, warum das nicht auch überschwappen sollte auf das Internet Governance Forum. Das sind einfach dicke Bretter, die man da bohrt. Und auf der internationalen Ebene sind sie noch härter in gewisser Hinsicht. Also das geht alles langsamer.
Ja, wenn ich noch dran denke, so um 2001 hast du mal auf einer Konferenz gesprochen, die ich mit organisiert hatte, und da beschriebst du das Urheberrecht als Magna Carta der Informationsgesellschaft. Aha. Würdest du immer noch sagen, dass es jetzt im Jahr 2007 tatsächlich diese Magna Carta geworden ist?
Also ich würde schon behaupten, dass dass Eigentumsregelungen eine ganz maßgebliche Rolle im Zusammenhang mit Wissensgesellschaft spielen, ja. Und das ist ja eigentlich ein ganz paradoxer Zusammenhang, weil eigentlich Wissen ja aufgewertet wird und jedem immer gesagt wird, du musst dich weiterbilden und ja. Einerseits soll jeder daran individuell teilhaben, andererseits wird aber die Latte, um an dieses Wissen ranzukommen und es nutzen zu können, gleichzeitig immer höher gehängt. Das ist in manchen Bereichen, finde ich, wirklich ein Widerspruch. Und weil sich darum eben so viel Konflikte drehen inzwischen, finde ich, ist es ein wesentliches Organisationsprinzip, auch für unsere Wahrnehmung. Wenn wir an Wissensgesellschaft denken, dann denken wir auch an Eigentumsansprüche und wie man die umgeht und wie man denen das Wasser abgräbt etc. Also auch für uns, für unsere eigene Wahrnehmung ist es sehr stark so orientierend, findest du nicht?
Ja, auf jeden Fall. Man beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem Urheberrecht.
Ja, und das ist, das haben ja viele Beobachter festgestellt, dass durch die Digitalisierung das Urheberrecht eben von so einem Orchideenstatus unter den Rechtsgebieten wirklich sehr zentral geworden ist, weil es nicht mehr nur die Beziehung zwischen Autoren und Verlegern regelt, sondern unser individuelles Verhalten betrifft. Deshalb ist das Urheberrecht so wichtig geworden, während es bis zur Reformierung ja vor allen Dingen in Deutschland mit den Pauschalregelungen so gehalten war, dass wir individuell praktisch nie mit dem Urheberrecht in Konflikt gerieten. Es war so großzügig gestaltet, dass alles, was wir wollten, oder wesentlich jedenfalls durften wir auch.
Ja, ich bin aus der Schule raus und wusste nicht, was das Urheberrecht ist.
Ja, weil es diese Regelung aus den 60er Jahren eben
Recht auf Privatkopie.
Ja, diese Pauschalabgabe, das ist ja eine Erfindung des deutschen Urheberrechts und das hat uns immense Freiräume einfach verschafft. Wir sind nie an die Grenzen gestoßen, es sei denn, wir haben irgendwie Bücher nachgedruckt oder sowas, aber solange man das nicht tat, durften wir alles, was wir gerne wollten, und das hat sich deutlich geändert.
Bist du denn der Meinung, dass es sich zum Positiven geändert hat?
Nee, das meine ich sicher nicht. Ähm, ich, ich gehöre sicher nicht zu den Anhängern der neuen Regelung des Urheberrechts. Ich finde, dass man sein Recht auf private Kopien, das ist uns ja zumindest prinzipiell nicht genommen worden, dass man dem auch nach wie vor Ausdruck verleihen können sollte. So wie das jetzt geregelt ist, finde ich, lädt es zu Rechtsübertretungen wirklich ein. Das finde ich eine ganz, finde ich, kurzgreifende Regelung, vor allen Dingen auch für die Wissenschaft. Dieses Abzählen von Kopien für Bibliotheken und das Verpflichten von Nutzern, in Bibliotheken zu gehen, statt sich ihre Artikel aus dem Internet direkt zu ziehen, das finde ich wirklich nachgerade absurd. Es gibt diesen schönen Vergleich, den ich mal gelesen habe und den ich immer gerne anführe. Es ist so, also in Deutschland oder überhaupt in Europa und in den USA, die Neugestaltung des Urheberrechts sind so, als ob man den Kerzenmachern das Recht eingeräumt hätte, zu bestimmen, wann wir Strom benutzen dürfen. Weil natürlich ist deren Geschäft auch kaputt gemacht worden durch die Erfindung der Elektrizität, oder? Durch die Glühbirne. Und so ungefähr ist das jetzt, dass die von dem alten Zustand am meisten profitiert haben, mit darüber entscheiden, was wir mit den digitalen Techniken heute machen können. Und das finde ich eine ganz absurde Regelung, die wir da haben. Ich glaube auch nicht, dass die sich langfristig hält. Ich bin ziemlich sicher, dass sich das Urheberrecht demnächst wieder ändern wird.
Das ist ja die Frage, wie die, ob die Gesellschaft es zukünftig noch akzeptieren wird oder nicht. Also ob es vielleicht durch diese strengen Regelungen einen ganz anderen Effekt hat, als man sich erhofft hat, dass es halt ja vielleicht irgendwann eine Richtung Abschaffung des Urheberrechts mal eine Diskussion geben wird.
Das, also ob man das ganz abschaffen kann, da bin ich nicht so sicher, weil es ja schon so ist. Nehmen wir diesen Fall, was mir passiert ist vor ein paar Jahren. Ich suchte nach einem Text, den ich auf meiner Festplatte nicht gefunden habe. Ich hatte ein Fragment des Titels noch in Erinnerung. Ich gebe das bei einer Suchmaschine ein und was begegnet mir als erstes? Nicht mein eigener Text, sondern das, was jemand anderes daraus verwendet hat. Der hatte einen großen Teil eines Textes von mir verwendet für einen eigenen Artikel. Ungefähr 80% seines Aufsatzes stammten von mir und das hat er verkauft für einen Ausstellungskatalog. Und was Ähnliches ist mir nochmal passiert mit jemand anders, wo ich es in einem gedruckten Buch meine Formulierungen wiederfand. Ich glaube schon an zum Beispiel sowas wie Zitationsrecht, dass man die Arbeit jemand anderem, dass man die verwenden kann, immer gebongt. Ich schreibe dafür, dass jemand anders was davon hat, aber ich möchte trotzdem zitiert werden. Und dafür, glaube ich, braucht es Regeln. Ob man das in einem Urheberrecht fasst oder in irgendwas anderem, ist mir gerade egal. Aber ich glaube schon, dass wir Normen im Umgang mit dem Wissen von anderen brauchen.
Ja, freie und offene Lizenzen bauen ja auch
darauf. Ja, zum Beispiel. Also welche Rechtsformen die im Einzelnen annehmen, ist mir wurscht. Aber dass wir uns als Gesellschaft auf Regeln verständigen müssen, das glaube ich schon.
Du bist Herausgeberin eines Buches der Bundeszentrale für politische Bildung, Wissen und
Eigentum.
Ich hole es jetzt mal nicht ins Bild, ich verlinke es mal. Darin geht es um eine neue Wissensordnung, das ist zumindest einer der Untertitel. Mhm. Kannst du mal beschreiben, worüber dieser Sammelband oder was dieses Sammelband alles enthält?
Eigentlich ist er als Einführung gedacht. Es ist nicht, dass da, ich glaube, außer in zwei Artikeln werden gar keine konkreten Vorschläge unterbreitet. Auf die Ausnahme komme ich gleich noch zu sprechen. Das Buch, was meine Intention war, war einen Überblick zu geben über all die Bereiche, wo der Zusammenhang von Wissen und Eigentum in den letzten Jahren problematisch geworden ist. Und das für Menschen, die nicht Akademiker sind oder sich beruflich mit diesen Fragen beschäftigen, sondern die daran ein Interesse haben. Und der Band ist so gefasst, dass man eben nicht ganz viel Vorwissen braucht, um es zu verstehen. Und dann gibt es eine Reihe von Beiträgen, die was zur Geschichte des Urheberrechts sagen, was zur Ökonomie. Es gibt einen Beitrag, der versucht, das Urheberrecht aus einer rechtlichen Perspektive zu beschreiben. Und dann werden so eine Reihe von Feldern beleuchtet. Eines der Felder, was mir sehr wichtig war und wo mir auch der Beitrag extrem gut gefällt, der befasst sich mit Musik. Da geht es um, da wird die These aufgestellt, dass das Urheberrecht in der Musik die Ästhetik des 19. Jahrhunderts verkörpert, nämlich eine bestimmte Aufführpraxis von Musik, wo Künstler, Aufführende jeweils bestimmte Rollen innehaben und diese Rollen werden durch das Urheberrecht geschützt. Aber das, was wir jetzt haben mit der elektronischen Musik, wo sehr viel gesampelt wird, das Urheberrecht diese neuen Kunstformen vollkommen abstraft und keine guten Regeln hat, um das erstens zu honorieren, was die Leute tun, und zweitens ihnen auch einen rechtlichen Rahmen zu geben, der es ihnen erlaubt, innovativ, künstlerisch, kreativ tätig zu sein. Und da wird eine neue Lizenz vorgeschlagen in diesem Beitrag, die versucht, dieses Problem zu beheben. Und das finde ich sehr interessant. Aber auch schon davor diese These, dass das Urheberrecht eben eine bestimmte Arbeitsteilung vor Augen hat und bestimmte Rollen, zum Beispiel das Individuum, das alleine in seiner Kammer sitzt und denkt und denkt und denkt und denkt und dann ein neues Werk gebiert und dass diese kreative Leistung dann für sich geschützt wird. Das ist natürlich Unsinn. Wir wissen ja, dass wir alle auf den Schultern von Riesen stehen und unsere eigenen Beiträge immer nur kleine Modifikationen ausmachen. Und insofern eine grundlegende Umgestaltung des Urheberrechts, das kann man aus diesem Buch sehen, ist absolut erforderlich. Wir müssen den Prozess, den kollektiven Prozess der Wissensschöpfung und der Kulturschöpfung, der muss in solchen Regeln abgebildet sein und nicht das Individuum, das alles alleine macht und dann seine Rechte an einen kommerziellen Verlag abtritt und gar nichts mehr davon hat.
Glaubst du, dass die derzeitige Politikergeneration dazu in der Lage ist, das alleine intellektuell zu verstehen, dass da ein Problem ist und neue Lösungsansätze zu schaffen?
Das Problem ist ja, dass vor allen Dingen in den Justizministerien ganz viele Leute sitzen, die das Urheberrecht an der Universität gelernt haben und das in so einer ganz bewahrenden, konservativen Manier. Das heißt, all die, die berufsmäßig damit befasst sind, das Urheberrecht zu pflegen, zu entwickeln, zu reformieren, wenig Sinn haben für seine Grenzen, weil auch die Ausbildung in Deutschland ja leider so ist, dass sie sehr stark bestandswahrend organisiert ist. Die wirklich politischen Juristen, die sitzen eher in den USA als in Deutschland, muss man wirklich sagen. Die Ausbildung ist ganz anders und die deutschen Juristen denken, finde ich, sehr unpolitisch. Und deshalb würde ich mal sagen, aus den Justizministerien selber ist da, glaube ich, wenig zu erwarten. Das muss schon aus der Gesellschaft, also von Seiten der Nutzer, aber auch von Seiten der Kreativen kommen. Und da sehe ich ein zweites Problem. Ich habe öfter mal mit Kunstschaffenden über diese Fragen geredet und die sind oft sehr defensiv in ihrer Orientierung, beispielsweise Fotografen, die zu Recht darüber schimpfen, dass ihre Werke alle geklaut werden und umsonst genutzt werden. Wenn man die vor die Alternative stellen würde, ein stärkeres Urheberrecht, das sie besser schützt und nicht berechtigte Nutzungen noch stärker kriminalisiert, würden sie vermutlich zu 90% ja, 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 ja rufen.
Und meinst du, da gibt es Hoffnung? Ist das ein Generationenproblem oder ist es eher ein Unterschied, ob jemand jetzt souverän mit dem Internet umgeht oder noch überhaupt gar nicht im Netz ist?
Also was mich ein bisschen hoffnungsfroh gestimmt hat, ist, dass eine Reihe von selbstbewussten Entwicklungsländern sich gegen die Nord-Süd-Ungerechtigkeit, die in diesem System liegt, immer stärker zur Wehr setzen. Es ist ja bekannt, dass die USA selber Urheberrechte anderer Länder massiv verletzt haben, solange sie nicht selber eine kreative Industrie haben. Diese Führungsrolle im Ausbau von Schutzrechten nehmen die ja erst ein, seitdem Hollywood und ein paar Konzerne in der Software- oder der Pharmaindustrie wirklich davon profitieren, von der Durchsetzung dieser Rechte. Und das wissen viele Entwicklungsländer ja und die wehren sich dagegen. Und wenn sich deren Lobby verstärkt und sie von NGOs aus dem Norden unterstützt werden, bildet sich da vielleicht schon sowas wie eine Koalition, die irgendwann auch wirkmächtig wird. Weil über eins müssen wir uns klar sein, das ist keine nationale Angelegenheit. Was da sich jetzt abspielt, ist wirklich, da geht es jeweils um globale Regeln, womit wir auch wieder beim Anfang sind, nämlich transnationalen Prozessen der Regelsetzung. Das Urheberrecht ist ganz klar und Patentrecht sind ganz klar Beispiele dafür, weil die davon profitieren, ja auch hochgradig konzentriert sind. Wir haben noch vier Konzerne, die wirklich Musik verkaufen. Wir haben die Pharmaindustrie ist konzentriert auf wenige europäische Länder und die USA. Das sind jeweils ganz wenige Konzerne und die agieren weltweit und deshalb muss sich auch der Widerstand oder dagegen muss sich auch weltweit organisieren.
Das sieht man ja in der WIPO, der World Intellectual
Property Organization. Das ist echt so schwer.
Ja, wahrscheinlich kennt ihr auch deswegen keiner.
Ja. Hier sagt man immer WIPO.
WIPO, ja. Und immer wenn wir mit dem Justizministerium darüber reden wollten, hieß es immer sofort, oh Gott, wir haben ja uns so viel Mühe gegeben, das TRIPS-Abkommen, auf dem das alles basiert, so hinzubekommen. Wieso wollt ihr das denn ändern?
So? Ja. Das ist ja, finde ich, die Schweineregelung schlechthin. Also wer sich das mal näher anguckt, dieser Vertrag, der muss einfach das Messer in der Hosentasche aufklappen. Eine solche Benachteiligung der Länder, die nicht über eigene Pharmaindustrien verfügen, zum Beispiel vor allen Dingen im Gesundheitsbereich.
AIDS-Bekämpfung und so weiter.
Überhaupt alle Krankheiten, weil die Pharmaindustrie nun mal im Norden sitzt und das führt das TRIPS-Abkommen zu so einer massiven Umverteilung, finanziellen Umverteilung zwischen Süden und Norden, dass man kaum sich vorstellen kann, warum die Entwicklungsländer überhaupt bereit waren, das zu unterzeichnen. Da sind sie wirklich ganz massiv über den Tisch gezogen worden. Und das muss irgendwann auch wesentliche Korrekturen erhalten, dieses Gesetz.
Da gibt es ja die Gegenbewegung Access to Knowledge, also statt über den Verschluss von Wissen zu verhandeln, halt einen Gegenentwurf einzubringen, wo halt nordische NGOs zusammen mit südlichen Ländern halt also diesen Gegenentwurf hervorgebracht haben. Siehst du da mittelfristig Hoffnungen oder dauert das noch viel länger als...
Also wozu das eindeutig führt, ist eine Politisierung. Und das ist ja schon mal, also das war auch ein bisschen der Versuch mit diesem Buch, zu zeigen, dass sich hier ein neues Politikfeld etabliert. Dieser Begriff der Wissensgesellschaft selber ist ja hohl und ich finde auch oft in seiner Interpretation grandios dämlich. Es ist nicht, dass wir heute mehr Wissen haben als früher. Wir verlieren genauso viel Wissen, wie wir neu produzieren. Also diese Thesen, heute ist Wissen wichtiger als früher, halte ich für kompletten Quatsch. Aber eine Politisierung der Zugangs- und Nutzungsbedingungen von Wissen, das finde ich wirklich relevant. Und diese Bewegung trägt da eindeutig dazu bei. Aber ich glaube, das TRIPS-Abkommen auch als solches fordert das geradezu heraus, weil es eben mit Gerechtigkeit, mit globaler Gerechtigkeit nichts zu tun hat.
Ja, kommen wir mal zu der letzten Frage, die immer so meine Lieblingsfrage ist. Du bist jetzt auch sehr lange schon politisch aktiv. Was würdest du denn jungen Menschen empfehlen, die so eine Politisierung gerade durchmachen, was sie denn tun könnten oder wie sie sich politisch engagieren können?
Also was ich glaube, wo die Eintrittshürden relativ gering sind, das ist übers Internet. Da kann man ja auch, was zum Beispiel für Mädchen ja immer ein Riesenproblem ist, ist öffentlich zu reden. Das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Jungs haben ja in der Regel nicht ganz so große Probleme, aber für viele Mädchen ist das wirklich, wirklich anstrengend, bevor sie sich das erste Mal trauen. Ich habe, würde ich sagen, in meinem ganzen Grundstudium am OSI überhaupt nur geredet, wenn ich ein Referat gehalten habe. Es hat ewig gedauert, bis ich angefangen habe, so zu plappern wie heute. Und das Internet gibt einem ja die Möglichkeit, dass man lange formulieren kann an seinen E-Mails und das wirklich völlig unter Kontrolle hat, was der eigene Beitrag ist. Das heißt, die Öffentlichkeit über eine Mailingliste zum Beispiel senkt die Partizipationshürden ganz ungemein. Das würde ich jedem als Einstieg empfehlen, sich ein Themenfeld zu suchen, das einem interessiert und dann zu gucken, ob es dazu Gruppendiskussionen im Internet gibt und sich das eine Weile angucken und irgendwann sich auch selber zu Wort melden. Ich finde, das ist ein schöner Einstieg. Und wenn es sich um eine aktive Gruppe handelt, wird sie vermutlich irgendwann auch irgendwo tagen. Und dann kann man da auch mal hingehen. Aber ich finde, das Internet bietet ganz gute Einstiegsmöglichkeiten für politisches Engagement.
Ich glaube, da gibt es keine Alternative mehr zu. Ne?
Naja, man kann ja auch in Ortsverein der SPD gehen, wenn es nichts anderes gibt. Das kann man ja sicher auch machen.
Da gehst du auch nur einmal hin.
Weiß ich nicht. Also die haben immer noch Nachwuchsgruppen. Die Grünen haben das ja auch. Du kommst ja auch daher.
Ja, aber ich gehe nicht mehr in so einen Ortsverein.
Ja, nee, das würde ich heute auch nicht. Aber das ist auch eine Frage der Präferenz. Ich würde das nicht geringschätzen. Für manche Leute ist das, was vor Ort passiert im eigenen Stadtteil, das, wo sie denken, das betrifft sie am meisten und da wollen sie sich engagieren. Und dann ist die Nichtregierungsorganisation, die Bürgerinitiative vor Ort oder der Ortsverein der nahestehenden Partei schon ein guter Ansatzpunkt. Eben auch, wenn man gerne Leute treffen will, weil politisches Engagement hat ja auch immer eine große soziale Komponente. Man findet viele Freunde durch politisches Engagement, oder?
Ja.
Also das würde ich nicht geringschätzen, je nachdem, man muss erstens sich entscheiden, ob man sich gerne lokal organisieren will oder ob man sich mehr für die internationale oder die nationale Politik interessiert und dann danach entscheidet sich auch, wo man den besten Einstieg findet.
Ja, und mir ist noch eine Frage eingefallen, du gehst jetzt aus Berlin weg nach London, was machst du da genau?
Ich gehe an die London School of Economics and Political Science, LSE. Ich gehe da für 3 Jahre hin zum Forschen und wenn alles glatt läuft, komme ich dann nach 3 Jahren wieder.
Das klingt interessant. Da wünsche ich dir alles Gute.
Dankeschön.
Ja, und vielen Dank für das Interview.
Gern geschehen.